Hallo Paul und hallo alle, die zuschauen oder zuhören. Wir haben heute eine neue Folge, ein spannendes Thema, und das ist gewünscht worden von jemandem in den Kommentaren. Und zwar das heutige Thema High Price, High Impact. Wie du Angebote so gestaltest, dass sie jeder will, trotz Premiumpreis. Weil, man kennt es, viele Unternehmen haben sehr gute Leistungen, aber verkaufen sie eher wie ein Sonderangebot bei Aldi. Heute reden wir darum darüber, wie du eben dein High-End-Angebot so verpackst, dass es nicht nur gekauft wird, sondern sogar gewollt wird. Da habe ich die drei magischen Zutaten mitgebracht, die eigentlich für jedes High-Price-Angebot heute unverzichtbar sind. Da würde ich gerade mal fragend zu dir schwenken, Paul. Was macht für dich ein gutes High-Price-Angebot aus?
Willkommen zu Mach mal Marke. Branding ohne Bullshit mit Vince und Paul. Sehr cooles Thema. Direkt vorneweg, es lohnt sich bei uns zu kommentieren, weil ihr seht ja, wir greifen solche Themen auf. Und falls ihr nichts von uns verpassen wollt, wir haben zwei Folgen die Woche draußen, jeweils dienstags und freitags. Deswegen abonniert diesen Kanal, es lohnt sich. Und ihr könnt Wünsche äußern, wie ihr seht. Und die werden auch beantwortet. Aber zurück zum Thema Hochpreisangebote, High-Price-Angebote, die mir auch schon oft untergekommen sind. Und es ist immer gut, wenn ich nicht so tief im Thema drin stecke, weil ich sonst ziemlich schnell das Gefühl habe, okay, das ist krass viel Geld für eine Sache, die ich selber auch könnte. Oder da reichen irgendwie, keine Ahnung, ein guter Prompt und zwei YouTube-Videos und dann hat man das auch beantwortet. Aber ganz oft geben dir Hochpreisangebote erstmal Vertrauen und das Gefühl, dass wenn du dieses Geld investierst in das Angebot, dann auch ein richtig gutes Ergebnis hast. Und das funktioniert besonders gut, wenn du keine Ahnung hast von dem Gebiet. Und da muss ich irgendwie dran denken, dass wir bei uns mal eine neue Küche einbauen mussten, haben uns auch unterschiedliche Angebote eingeholt. Ein Angebot war dann so ein Hochpreisangebot, das wir dankend abgelehnt haben. Die Billigvariante wäre von IKEA selber Bau gewesen. Das kommt einem günstig vor, ist aber in Summe fast genauso teuer wie die Küche, die Cori, die wir uns dann haben einbauen lassen von einem Handwerker hier vor Ort. Das war also für uns die goldene Mitte. Aber soll heißen, so ein Hochpreisangebot, ohne jetzt zu wissen, ob das jetzt viel besser ist oder der Preis überhaupt gerechtfertigt ist, gibt es dir das Gefühl, dass du eine richtig gute Qualität dadurch bekommst und dass dein Problem, was du hast, dann damit auch richtig gelöst wird, würde ich meinen, oder? Was ist dein Gefühl, Vince, bei Hochpreisangeboten?
Ich greife mal vor. Zwar etwas, was viel machend ist, sie erklären es meistens faktisch, anstatt emotional. Fakten sind wichtig, ja, aber eigentlich ist der emotionale Aspekt, wie wird es kommuniziert, ein sehr ausschlaggebender Punkt. Sogenannte High-Price-Angebot heutzutage bündelt, schnürt. Ich meine, das ist ja jedes Apple-Produkt. Sorry, alle jammern immer, alles wird teurer, aber jeder ist bereit, zum mittlerweile, was, 1300 Stutz fürs fucking iPhone ausgeben.
Völlig absurd, ja.
Oder?
Und vor allem, wenn man Speicher dazu kauft und sich denkt, bei so MacBooks, ja, und anderen Geräten, dass ein bisschen mehr Speicher, so eine Platine mehr freigeschaltet auf dem Gerät, dann auf einmal 200 Stutz rechtfertigen sollten, ne? Das ist genau jenseits von Gut und Böse, ja.
Genau. Ja. Aber ich würde sagen, können wir am Anfang doch schnell einmal so, ja, wie soll ich sagen, in so eine Problemstellung rein, vielleicht auch so eine Art Mindset-Blocker, was ist denn bei vielen so im Kopf los, wo Mühe haben, um halt ihr Angebot in so einem Premium-Bereich ja, positionieren, hineinbringen. Ich habe mir da jetzt mal dazu aufgeschrieben, die meisten trauen sich schlichtweg nicht einfach mehr verlangen, weil halt alle anderen das auch nicht machen. Weil man halt so ein bisschen in dem Preisdruck gefangen ist. So, dass man, vor allem auf dem Bau, ist das ja so. Man wird halt immer gedruckt. Überall. Punkt zwei wäre, wenn man doch den Mut hat, zum höhere Preise verlangen, dann fehlt doch meistens irgendwas, wo zu vertrauen, dass Kunden überhaupt bereit sind, das zu zahlen. Also man zweifelt wie fast schon ein bisschen selber an dem, was man anbietet, an der eigenen Qualität oder Leistung. Punkt 3 wäre, viele Angebote, die wirken einfach beliebig, obwohl sie eigentlich Premium wären. Da gehen wir dann schon in den Bereich eben Aussendarstellung, Kommunikation. Es ist einfach ein bisschen zusammengewürfelt, auf gut Deutsch gesagt. Und der Punkt 4 wäre dann einfach, der Preis und der Wert stimmend intern vielleicht, aber die Aussendarstellung sabotiert. Da ist halt wie auch nochmal ein bisschen teasert, der Preis zum einen, was kostet, aber der eigentliche Wert auch, wo man damit stiftet, also sei es eine Dienstleistung oder ein Produkt, weil ein Hunger wird gestillt, weil ein Bedürfnis wird deckt. Und das kann intern sehr gut harmonieren. Allen ist alles klar, aber gegen aussen wirkt es einfach nicht so, wie man will.
Ja.
Genau.
Da will ich direkt ein Beispiel nennen,
jawohl.
Das mir durch den Kopf geht. Perfekt, damit wir so ein bisschen jetzt ins Greifbare, Eingemachte gehen können. Ich muss die ganze Zeit daran denken, dass es in Leipzig, wo ich ursprünglich herkomme, in Deutschland, eine krasse Bäckerei gab. Jung, hip, mega cool, andauernd eine mega lange Schlange davor. Brot gab es, glaube ich, erst ab 16 Uhr, weil die nicht bereit waren, nachts um 2 aufzustehen. Die sind halt früh um 8 zum Brotbacken gegangen und dann hat es halt gedauert, bis dann, glaube ich, 16 Uhr das frische Brot draußen war. Hat er auch nur selten geöffnet.
Darf ich schnell etwas raten? Wetten wir, die haben keinen Kaffee verkauft, sondern Mate.
Auch, aber es gab auch eine sehr, sehr gute Espressomaschine, eine von denen, wo dann ein Kaffee wirklich 5 Minuten dauert, ehe er fertig ist. Also du kannst dir so ein Bild machen, ne? War auch direkt neben einem Museum, alter Backsteinbau, alles cool, hip, toll aufgezogen. Letztlich haben sie Brot verkauft. Und natürlich haben sie noch dazu gesagt, das Getreide kommt aus der Umgebung und wir lassen unseren Teig besonders lange ruhen. Ich habe aber in einem anderen Gebiet gewohnt, in einem anderen Stadtteil, eher eine arbeitende Bevölkerung dort, bezahlbare Mieten und so weiter. Wir hatten auch eine Bäckerei, die hat auch sehr gutes Brot gemacht. Die hat das alles nicht gemacht. Die hatte nicht diese Aufmachung, die hat ihr Brot schon früh um 8 in der Auslage gehabt, damit du, oder sogar schon 6.30 Uhr aufgemacht, damit du vor deiner Schicht da noch schnell Brötchen und Brot kaufen kannst. War auch gutes Brot, war auch Getreide aus der Region. Die haben ihren Teig auch lange ruhen lassen. Es hat aber nur die Hälfte gekostet. Oder fast weniger als die Hälfte. So, die einen haben ihr Brot dort für 4 Euro damals verkauft. In dem anderen Laden waren es über 8, fast 9 Euro für ein Brot. War auch ein großes Brot, schöne Kruste und so weiter. Also du siehst langsam den Punkt, eigentlich sehr identisch vom Produkt her. Also gute Qualität, gutes Brot, schmeckt gut, macht dich satt. Da sind die Eigenschaften komplett identisch. Aber von der Aufmachung her waren die Leute in der einen Bäckerei bereit, mehr als das Doppelte zu zahlen, um das gleiche Produkt zu bekommen und hätten bei dem anderen vielleicht nicht mal das Brot geholt, weil die Aufmachung gefehlt hat. Und die Punkte, die entschieden haben, waren einerseits das Bewusstsein für die Dinge zu haben, die man wirklich anbietet. Also man gibt mehr als Brot, man gibt dem Brot Ruhe und Zeit. Man hat also kommuniziert, was das Produkt ausmacht und man hat das Ganze entsprechend verpackt. Also die komplette Aufmachung, das komplette Setting, die Schlange davor und alles hat diesen Preis auf einmal gerechtfertigt. Deswegen, es ist gar nicht mal das Produkt, es ist sehr viel Aufmachung und Wertschätzung für das, was man tut.
Du hast eigentlich schon viel Bruchstückli irgendwas, wo du benennt.
Wir können gerne in die Tiefe eintauchen.
Ist noch gut.
Aber das ist erstmal so ein Beispiel.
Genau. Ich würde sagen, gehen wir doch jetzt mal so Punkt für Punkt durch. Mhm. Zu den 3 magischen Zutaten, wie ich sie genannt habe. Ja, für das High-Price-Brot sehen wir jetzt. Der erste Punkt.
Damit niemand mehr keine Brötchen backen muss.
Genau. Der erste Punkt ist natürlich smarte Strategie, Positionierung und Paketlogik. Also höhere Preise brauchen nicht nur ein besseres Produkt, wie du das jetzt so schön gesagt hast, sondern ein besseres Versprechen. Oder? Was heisst das konkret? Erster Punkt. Habe ich das Gefühl, ist bei uns immer so ein bisschen einer der wichtigsten. Ist es ja auch. Klare Zielgruppe, gleich klarer Schmerzpunkt. Also zuerst mal kenne ich deine Zielgruppe und dann von der lässt sich eigentlich 90% ableiten.
Ja.
Im Bereich Branding. Oder? Am wichtigsten allem voran, was haben die für Bedürfnisse? Was haben die für Schmerzpunkte, Ziel, Träume, Wünsche? Was auch immer. Welcher Hunger? Kannst du mit deinem Brot stillen.
Sehr gut.
Ja.
Soll ich weiterfahren? Ja, du hast schon alles gesagt. Also ich finde immer, den wichtigsten Punkt sind die Bedürfnisse, auf die man eingeht. Also am Ende des Tages, was machen die mit dem Brot? Wollen die das verwenden um eine Hochzeitsfeier? Wollen die das verwenden, um einfach satt zu werden? Wollen die das verwenden, um gut anzukommen im Freundeskreis? Was für ein Statussymbol oder was für ein Stand hat dieses Brot, wenn du das dann letztlich kaufst? Was soll für ein Bedürfnis erfüllt werden mit dem Brot? Und mitunter kann ein Brot ein Bedürfnis füllen, das du noch gar nicht kennst.
Ja.
Das ist so dieses klassische, die Chips machen, die schmecken nicht nur gut, sondern die ermöglichen dir einen geselligen Abend mit deinen Liebsten. So. Blöd gesagt, das kann ein Brot auch, das kann jedes andere Produkt auch, so ein dahinterstehendes Bedürfnis befriedigen.
Genau. Ja, Punkt 2 in dem ersten, deren erste Zutat wäre klare Angebotsstruktur, wo Fokus schafft. Also ist die vielleicht gegliedert, gibt es irgendwie verschiedene Paketli, gibt es irgendwelche Abstufungen, hat es irgendwie einen klaren Namen, dass es einfach einem besser bleibt oder irgendwie spezielle Logik. Oder? Das ja. Kann jetzt auch sein, wie bei deinem Brotbeispiel, hey, du hast das Morgenweckli-Paket, du hast das Faustbrot zum Mittag und dann hast du noch der Nachtschmaus, Imbiss, was auch immer. Oder? Wenn jetzt zum Beispiel die einzige Bäck wärst, die am Abend am 7. noch offen hat, bist du auf zum Abbringen.
Genau, sind glaube ich auch mehrere Punkte. Ich glaube, bei den Angebotspaketen kannst du zwei Richtungen fahren. Aus dem Bauch raus gibt es so die eine Richtung, die schaffen es, indem sie verdammt teure Angebote haben, die eigentlich hohen Angebotspreise klein wirken zu lassen daneben. Also blöd gesagt, wenn ich jetzt sagen würde, Rebranding mit allem zusammen kostet ab 100.000 aufwärts. Aber den ersten Workshop bei mir kriegst du für nur 9.000 Euro oder Franken, jetzt in dem Fall. Dann klingen 9.000 wie ein Witz, weil ich ja weiß, ab 100.000 geht's bei mir eigentlich erst los. Da sind die 9.000 geschenkt. Das ist fast nichts. Wenn ich andersrum ankomme und sage, ein richtiges Branding, das geht ab 12.000 los, aber der erste Workshop, da verlange ich 9.000. Da klingt 9.000 wie Wucher. Dass Leute denken, so was will der 9.000 Stutz für einen läppischen Workshop, wenn noch das Ganze dann 12.000 kostet? Was soll das? Und das, ganz oft ist es diese Verhältnismäßigkeit. Deswegen kann ich in einer Bäckerei, wo ich ein Brot für 9 Stutz aufwärts verkaufe, nicht das Brötchen für 50 Rappen anbieten. Das funktioniert nicht. Dann greifen sich die Preise einander an. Deswegen, wenn du in der Welt vom Hochpreis unterwegs bist, müssen alle Preise zueinander im Verhältnis stehen. Es dürfen manchmal eben Preise rausstechen, dass dann die anderen Preise günstiger aussehen. Oder du hast halt Pakete, die im Vergleich zu den Einzelpreisen günstig wirken, aber in Summe trotzdem noch teuer sind. Das gibt's auch verdammt oft.
Ja. Ja, es gibt ja dort auch das Beispiel von der Offerleiter. Also, Angebotsleiter. Im besten Fall schnürst du einfach einmal ein Standardangebot. Keine Ahnung, zum Beispiel, sind wir bei deiner Küche, die du vorher angesprochen hast. Keine Ahnung, bist du Küchenbauer und du hast für eine normale Küche, die du machst, ja, keine Ahnung, die kostet mit allem drum und dran 20.000 Stutz. Das ist mega viel für die meisten. Okay, dann gehst du jetzt einmal ein paar Stufen zurück. Was kannst du am Anfang bieten, um die Leute ein bisschen den Haken holen? In der Regel ist es ein Erstgespräch, ein Beratungsgespräch. Nehmen wir einmal das. Geht 3/4 Stunde, du beratest die Leute und du kannst ihnen Expertise zeigen, Vertrauen aufbauen. Und jetzt hast du aber das Problem, entweder bist so gut und kannst die Leute direkt von dir überzeugen, dass sie 20.000 Stutz in die Hand nehmen, dann ist ja gut. Aber in der Regel braucht es einen Zwischenschritt. Und das ist halt so das Fuss in die Tür Angebot, das sogenannte. Und das ist nichts anderes als eine kleine Leistung, die für dich nicht einmal so einen grossen Aufwand ist, aber für deinen Kunden oder für deinen potenziellen Kunden schon einen rechten Mehrwert bietet. Das könnte jetzt ein Küchenbauer-Beispiel sein. Hey, du gehst mit den Erkenntnissen, die du vom ersten Gespräch hast, gehst du zum Beispiel zum Kunden heim, messest alles aus, erstellst ein Plänchen und dann machst du 3 Offerten von deiner Leistung, von deinem Produkt plus noch von 2 anderen. Keine Ahnung, kostet, weiss doch auch nicht, 1.500 Stutz. Ist für dich jetzt nicht so ein riesen Aufwand, aber der Kunde, der hat eigentlich schlussendlich einen Plan auf dem Tisch. Er kann Preise vergleichen, Leistungen vergleichen, plus er hat schon einen Plan, die Masse sind oben. Also entweder kann er jetzt selber los zum anderen und das umsetzen lassen, oder du machst den Job so gut und hast noch mehr Vertrauen aufgebaut, dass er es gerade bei dir macht. Und zack, hast du auf einmal viel bessere Karten, um ein 20.000 Stutz Projekt umzusetzen. Und das kannst du eigentlich auf alles anwenden, auf jede Dienstleistung.
Kann ich direkt aus der eigenen Erfahrung ein zweites Beispiel hinterher schießen. Wir haben uns eine PV-Anlage aufs Dach setzen wollen und dann auch letztlich gemacht. Und es gab unterschiedliche Anbieter. Und die einen hatten das Angebot, bevor du dir für 20.000, 40.000, 60.000, je nach Dachgröße, die Anlage aufs Dach setzt, bieten wir dir für 200 Stutz an, dass jemand vorbeikommt, das Dach anschaut und danach drei Optionen anbietet. Also eigentlich ziemlich genau wie bei deinem Beispiel gerade. Und im Vergleich zu einer Anlage bleibt bei mir auf dem Dach mindestens 25 Jahre, die habe ich nämlich Garantie, oder 15 Jahre Garantie, sie läuft im Schnitt 25 Jahre, manchmal auch 40 Jahre, wenn es gut läuft und so. Also ich habe das wirklich lange auf dem Dach. Ich will das optimale Paket, habe wenig Ahnung. Und 200 Stutz zu investieren, um Klarheit zu bekommen, um zu wissen, was brauche ich. Bei der Kochi wäre es jetzt, brauche ich denn den Dunstabzug? Brauche ich zwei Kochfelder? Brauche ich eine Kochinsel? Was ist möglich? War bei der Anlage genauso. Plus noch mal das Runterrechnen. Wie schnell habe ich die Kosten von der Anlage, von der Anlageninvestition wieder drin?
Ja.
Und für 200 Stutz war das ein Witz. Oder war ein ganz logischer Schluss zu sagen, natürlich kaufe ich das. Plus hat es mir jetzt rein emotional, und das ist ja bei allen Leuten auch so ein bisschen unterschiedlich, mir emotional hat es geholfen, dass ich den Leuten schon Geld bezahlt habe. Sprich, ich muss es später nicht bei denen kaufen. Weil ich habe selber oft das Gefühl, wenn mir jemand kostenlos ein Angebot macht, setzt das mich so unter Druck, dass ich das Gefühl habe, ich muss danach auch Ja sagen. Ja. Wenn ich den Leuten dafür ein bisschen Geld gebe, ist es ein Vertrauensvorschuss, ist aber auch jederzeit die Möglichkeit zu sagen, ich möchte doch nicht. Es ist kein Problem, mich dann dagegen zu entscheiden. Und du hast diese tolle Möglichkeit, wenn du das Leuten anbietest, je nachdem, ob für 1,5 oder für 200 oder für 800, also einen Preis finden, der verdammt wenig klingt, also dass man wirklich das Gefühl hat, das ist geschenkt, das Angebot, oder ich wäre dumm, wenn ich das nicht nutze, weil sonst niemand anbietet. Dann aber auch drei unterschiedliche Wege aufzuzeigen und zu sagen, das ist die Premium-Ausstattung, das ist der günstigste Weg und das ist für dich der optimale Mittelweg, den die meisten Kunden wählen. Warum funktionieren diese drei Pakete so gut? Weil wir nun mal Menschen sind, weil wir die Auswahl haben wollen, weil wir gleichzeitig eine Einordnung brauchen zwischen, will ich wirklich für die nächsten 40 Jahre meine Kochi mit der günstigsten Variante haben, weil es nicht anders geht, oder gönne ich mir die Premium-Variante, weil mir Kochen ganz wichtig ist, oder gehe ich den Mittelweg, weil das die Absicherung ist, dass das die meisten Kunden nutzen, diesen Mittelweg zu wählen. Also yes. Es hat absolut seine Berechtigung, das so zu machen.
Wahrscheinlich gerade noch der dritte Teil von der ersten Zutat, von dem ersten Punkt, smarte Strategie. Und zwar kannst du eben durch Hilfsmittel kannst du noch spitziger schnüren. Das sind eben Begrenzung, Exklusivität, Einstiegshürden, Vorabfragen. Und es sind eben ganz viele Sachen, die du jetzt auch gesagt hast. Also eben, wie kannst du es noch exklusiver machen? Eben, wenn du sagst, hey, du bietest anstatt eine Lösung drei. Oder? Wie soll ich sagen? Ja, du spielst halt mit all den Sachen, die wir jetzt gesagt haben. Also mit den Schmerzpunkten, mit der Angebotsstruktur, aber zum Beispiel auch mit der Begrenzung. Wenn du klar sagst, hey, ich kann das im Monat nur fünfmal machen, dann spielst du auch ein bisschen mit dem FOMO-Effekt, mit dem Fear of Missing Out. Mhm. Oder halt auch, wie soll ich sagen? Ich mache das persönlich ja auch. Mein Vorsintür-Angebot, wenn man so will, ist ja zum Beispiel ein Strategie-Workshop mit einem Skript am Schluss. Das heisst, du kriegst auch eine Bestandesaufnahme. Wir schauen, wo stehst du, wo willst du her, was hast du, was fehlt dir, papipapo. Und was für einen Weg macht für dich am meisten Sinn. Oder? Und das zahlst du bei mir auch vorab. Obwohl in der Regel eine Geld-Zurück-Garantie hast. Und warum eine Geld-Zurück-Garantie und nicht erst im Nachhinein zahlen? Weil man es ernster nimmt, weil man mehr am Ball ist. Weil wenn man etwas für etwas gezahlt hat, ist man viel, viel eher bereit, um etwas investieren, Energie reingeben, Zeit reingeben. Und dann ist man automatisch mehr dabei, oder? Und das sind alles so kleine Kniffs, wo man dazu nehmen kann, wo halt eben, ja, so ein, wie soll ich sagen, so ein Premium-Angebot einfach auf eine ganz andere Stufe hebt, oder? Dass es eben Premium ist, jetzt habe ich es falsch gesagt, eben das Angebot dass man es so verpacken kann, dass es dann Premium ist.
Ja, du hast noch zwei spannende Sachen angesprochen, nämlich einerseits künstliche Verknappung wird oft verwendet, kann auch Teil deiner Strategie sein, zu sagen, ich habe eigentlich erst in 3 Monaten wieder Zeit, du kannst dich aber jetzt schon auf die Warteliste setzen und ich melde mich bei dir, sollte es eher klappen. Was für ein schönes Erlebnis, wenn ich nach 1 Monat schon die Antwort bekomme, wir haben gerade Luft, wir würden dich jetzt vorziehen. Das ist Premium-Behandlung. So,
genau.
Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist mir egal. Ich habe das Gefühl, ich werde gerade gut behandelt und die Leute gehen auf mich ein. Ich werde dort ernst genommen. Hat die Bäckerei übrigens genauso gemacht aus meinem Anfangsbeispiel. Die haben nur 4 Tage die Woche offen gehabt und du wusstest, ab 16 Uhr gibt's erst Brot und die backen auch bloß 200 Laibe am Tag. Sprich, die sind dann meist schon 18 Uhr alle ausverkauft. Sprich, du warst wirklich 16 Uhr, wenn du dein Brot haben wolltest, musstest du dort anstehen, um hoffentlich eins abzubekommen. Und ein anderes Beispiel, was ich nur gehört habe, ich besitze selber keine Rolex, aber ich weiß, dass wenn du in einen Rolex-Laden reingehst, dort keine Rolex kaufen kannst. Du kannst dich nur auf die Warteliste setzen und bekommst Bescheid, wenn deine Rolex lieferbar ist. Was ja natürlich abstrus ist, weil die in dem ganzen Laden nichts anderes haben als Rolex-Uhren. Sprich, das ist schon, aber du gehst ja mit der um, also du bist ja bereit, da ein halbes Vermögen in diese Uhr reinzutanken und nimmst es in Kauf, dass du die Uhr erst in 3 Monaten abholen kannst.
Genau.
So, und auch da, wenn dir eine Woche eher Bescheid gegeben wird, die ist jetzt schon lieferbar, freust du dich ja wahnsinnig doll und gehst dann direkt hin und bist nochmal mehr bereit, dieses Geld dafür auszugeben. Und das ist ja wirklich nur eine Sache von Einordnung. Ich glaube, jetzt kommen wir bestimmt noch zum Punkt Kommunikation, weil mir dazu auch gerade ganz viele Sachen noch im Kopf rumspucken. Aber ich übergebe mal an
aber
dich.
Aber das ist noch, das ist gut sagst, dass eben der Begriff Einordnung. Es gibt ja auch das Beispiel Flasche Wasser. Flasche Wasser kostet im Aldi 50 Rappen. Im Kiosk 3,50. Mhm. Am Fußballspiel 6 Stutz.
Im Flughafen 12.
12 und im Flugzeug selber 18. Ja. Also es kommt halt immer darauf an, es gibt so einen guten Spruch, im heißen Wasser oder heißes Wasser sorgt dafür, dass Eier hart gekocht werden und Herdöpfel wiederum weich gekocht werden. Oder? Also du kannst nicht, wie soll ich sagen, dein Umfeld verändern, sondern du musst in deinem Umfeld anpassen. Und wenn du das eben durch smarte Strategie, Positionierung und Paketlogik machst, dann kann man dort ganz, ganz viel rausholen und sich sehr konkret, einfach von der Konkurrenz abheben. Vor allem, was Exklusivität anbelangt.
Deswegen, kleiner Winks mit dem Zaunsfall, guckt mal unsere Folgen zum Thema Positionierung an, wenn euch das interessiert. Das ist ein riesengroßer Hebel, wenn man genau weiß, wo man sich befindet im Marktumfeld. Und wenn du am Flughafen der einzige Dönerladen bist, dann ist es auch okay, den Döner dort für 30 Stutz zu verkaufen. Und Leute sind bereit, das zu kaufen, wenn du die passende Botschaft dahinter noch sendest, weil du genau weißt, Leute suchen genau dort ihren letzten Döner, bevor sie ins Flugzeug steigen und sind bereit, damit viel mehr Geld auszugeben. Und genauso auch bei Möbeln tatsächlich, das fällt mir gerade noch ein, alleine damit zu spielen, zu sagen, das ist, oder wie bei Uhren, bei Rolex-Uhren, die gibst du an deine eigenen Kinder weiter. Das sind Dinge, die vererbst du. Dadurch lädst du ja auch einen Wert auf. Letztlich ist es eine Uhr wie jede andere auch, die Rolex-Uhr. Die zeigt die Zeit an, ist vielleicht ein bisschen besser in der Verarbeitung, aber das ist halt eine Wertanlage, ein Gegenstand, den du an deine Kinder weiter vererbst und so weiter. Statussymbol, also das Produkt als solches ist ja schon aufgeladen, obwohl es das gleiche Produkt ist wie die 5-Euro-Uhr, die du dir sonst irgendwo kaufen kannst.
Ja, ich würde sagen, gehen wir zum nächsten Punkt, oder? Punkt 2.
Sehr gerne.
Zweite Zutat.
Geheimzutat.
Zwar spannende Kommunikation, Sprache nutzen, Storytelling. Sprich, ein Premium-Angebot muss sich auch so anfühlen. Und das beginnt eben bei jedem einzelnen Wort. Und der erste Punkt, was ich dort aufgeschrieben habe, ist Story. Story is King. Wieso gibt's das Angebot und wofür steht's? Und das heisst wirklich nichts anderes als Emotionen aufbauen. Also eben, wenn man vorher seine Aufgaben gemacht hat, weiss, wer seine Zielgruppe ist, was die erwähnt, dann ist es ja sehr einfach, um dort wirklich das emotional aufzuladen. Und dann hast du einfach wie 2 Möglichkeiten. Entweder machst du es asozial und kacke, wie ganz viel. Und du hebelst einfach die ganzen Schmerzpunkte und ja, wirst so ein bisschen, wie soll ich sagen, asozial.
Du darfst es
das aus. Oder du vergrösserst halt die guten Sachen. Oder? Und das ist halt auch, da kann man so viel, mit so vielen Sachen spielen. Ich sage jetzt auch, in unserem Metier, viele machen halt den Fehler und kommunizieren eher von oben ab. Oder? Die sagen halt dem Kunden, ja, schauen Sie mal, das, was ihr habt, ist eh alles scheiße, das kann ja nicht funktionieren. Der Kunde hat auch nicht so gut an. Hingegen, wenn du einfach den Spieß umdrehst und das aber auch mal respektierst. Oder in meinem Fall gibt es Unternehmen, die teilweise schon 100 Jahre existieren, noch länger. Ich meine, das müssen andere zuerst mal schaffen.
Ja.
Und da halt auch einfach so eine Art von Kommunikation, so eine Tonalität finden, die einfach ja, stimmig dazu passt, die exklusiv ist, aber die halt eben emotional vor allem abholt.
Und der Punkt geht ja nur, wenn du den ersten Punkt beachtet hast, also wenn du dich um Strategie und Positionierung davor gekümmert hast. Weil du dann ja weißt, welche Bedürfnisse sind wichtig. Jetzt beim Kochi-Bauer-Beispiel kannst du das so verpacken, dass du sagst, eine Kochi-Baustelle ist meist nervenaufreibend, weil es in der eigenen Wohnung ist. Dann dauert es ein paar Tage, ehe das fertig drin ist. Und du hast Kochi-Bauer A, der sagt, wir brauchen dafür 2 Wochen. Und du hast Kochi-Bauer B, oder der in der Beispiel A sagte dann 14 Tage. Und Kochi-Bauer B sagt nicht nur 2 Wochen, sondern der sagt, das wird dir gar nicht auffallen. Wir bauen die Kochi nämlich dann an, wenn es bei dir am besten passt oder wenn es dir gerade nicht wehtut. Oder wenn wir bauen das so ein, dass du fast nichts davon mitbekommst. Also der weiß einfach um die Problematik, dass sowas ein nervenaufreibender Prozess ist und der kennt die richtigen Anker und Bedürfnisse, da Wind aus den Segeln zu nehmen. Oder Gegenwind abzufangen, wenn man so will. Und geht dann genau darauf ein. Oder anderes Beispiel, bei dem einen hast du 15 Jahre Garantie auf die Kochi, bei dem anderen auch, aber der sagt dir, ich baue die Kochi so ein, dass du die an die nächste Generation weitergeben kannst. So, du hast zwar trotzdem nur 15 Jahre Garantie, aber, oder der sagt dir, du wirst die nächsten 50 Jahre keinen Stress damit haben. Und wenn, dann weißt du ja, wo du uns findest. Das sind jetzt nicht nur leere Versprechen, das ist einfach eine andere Art Kommunikation und Verpackung von dem Ganzen, was die anderen auch anbieten. Und deswegen sollte man rauskommen aus diesem, was kann ich anbieten, was kann ich preisgeben, wie viel Garantie kann ich geben, sondern hinzu, was bedeutet denn Garantie für deine Kundschaft wirklich? Wollen die mit dem Produkt lange Ruhe haben? Sind die froh, wenn die auch in 10 Jahren noch eine Ansprechperson haben? So bei uns in der Kochi, die ist jetzt noch nicht 10 Jahre alt, trotzdem gibt es ein Problem. Ich finde es cool, wenn ich jetzt weiß, da kann ich jederzeit anrufen und dann kommt jemand einen Tag später vorbei und repariert mir das. So, das ist unterschiedliche Verpackung von Serviceleistung. Und wenn du weißt, was deine Zielgruppe erwartet, weil du die Bedürfnisse kennst, kannst du darauf proaktiv eingehen. Und das macht ja ein High-Price-Angebot aus oder einen tollen Service, dass du das Gefühl hast, hey, die haben verstanden, was mich beschäftigt, worum es bei mir geht, was mir wichtig ist.
Genau. Wichtiger Punkt dazu für generell Sprache, Tonalität. Damit sind keine Floskeln gemeint, wie zum Beispiel Qualität oder so, haben wir auch schon mal Erfolg gemacht, dass Qualität keine fucking Positionierung ist oder kein Alleinstellungsmerkmal, sondern es geht wirklich um Klartext mit Haltung. Also halt Sachen per Sache nennen, oder? Aber halt charmant, oder? Genau.
Ja, und auch jetzt, die Dinge nennen, die für dich selbstverständlich sind. Also ja. Das haben wir ja auch in dieser Qualitätsfolge besprochen. Für viele ist Qualität mindestens erwartet oder selbstverständlich, Garantie genauso, plus 3 andere Sachen, die sind für dich Arbeitsalltag und normal, weil es alle machen, aber für deine Kundschaft vielleicht nicht. Und vielleicht kommuniziert das niemand so direkt. Und wenn du die einzige Person bist, die das anspricht, dass du das hast, dass es eine Person gibt, die nimmt die Kochi am Ende ab und guckt auch, dass alles stimmig ist. So, das machen eh alle, aber du bist der Einzige, der es ins Schaufenster stellt und sagst, das ist bei uns eine Servicegarantie.
Ja.
Dass Achim persönlich vorbeikommt und die Küche abnimmt. So, dann hau das mit raus, wenn du das Gefühl hast, das schafft Vertrauen, das schafft eine Wertigkeit und so weiter, dann kommunizier das.
Das ist halt eigentlich jetzt der Geheimtipp eigentlich von dem Bereich Kommunikation, das ist der effektive Nutzen. Also kommunizieren nicht unbedingt das Faktische, nicht das, was man kriegt, die Küche, sondern eben, was sich dadurch für den Kunden effektiv ändert. Oder? Ja. Eben den emotionalen Aspekt reinholen, was man will. Logisch kriegt er eine Küche, sonst wäre ja nicht dort, oder ein Brot. Aber was macht eben die Küche oder das Brot anders? Was ändert sich denn durch das? Keine Ahnung, beim Brot ist es vielleicht, wenn einer, was da kann ich, allergisch ist auf irgendwelche Getreidesorten. Dort ist der effektive Nutzen, hey, du kannst auch mit Allergien unser Brot essen, weil das so krass speziell ist, dass es halt kein Magenproblem gibt. Und bei der Küche sind es halt eben so durch die Blume Garantieversprechen, wie du jetzt angedeutet hast, das mal, dass sie 15 Jahre Garantie hat. Aber im besten Fall kannst du sie noch deinen Urenkel vererben. Was auch immer.
Ja. Das oder bei Rolex, und das kann ich nicht verstehen, wie Leute so viel Geld für eine Uhr ausgeben. Das sind ja abstruse Margen, die da fließen. Aber das ist ja auch, du kaufst die Uhr ja nicht, um die Zeit angezeigt zu bekommen. Du kaufst sie ja als Statussymbol, um in gewissen Kreisen mit dazu zu gehören, um die Uhr deinen Enkeln weiterzugeben, um eine Wertanlage zu haben. Also du hast ja auch unterschiedliche Motivationen. Es betrifft aber eine Zielgruppe, die in sich geschlossen ist. Also du weißt genau, Kochi sind jetzt eher Eigentumsbesitzer, oder du spezialisierst dich als Kochi-Bauer auf beispielsweise Leute, die Eigenheim, die eigene Häuser haben und ausgefallene Wünsche. Und bei der Rolex ist es eine Zielgruppe, die in einem ganz eigenen Dunstkreis unterwegs ist. So, die verstehen natürlich auch eigene Codes. So, und die kaufen sich alle nicht die Rolex, um die Uhr, um die Zeit anzuzeigen, sondern alle, um dazu zu gehören, zu dem Kreis der Rolex-Besitzer. Und damit kannst du spielen. Und das hat beispielsweise bei den Kochi-Bauern, hat das ja Bulthaupt geschafft. Das ist ja so die Premium-Küche, die du haben kannst. Unglaublich tolle Kochis, die da gebaut werden. High-End, immer der neueste Schnickschnack mit dabei und so weiter. Die setzen die neuen Trends beispielsweise. Und dann kaufst du dir auch die Bulthauptküche, die genau das kann, was eine normale Küche auch kann. Bloß weil sie mehr Qualität hat, weil du dazugehören willst zu einem elitären Kochkreis. Genauso auch von mir aus beim Brotbacken. Wenn du Wert darauf legst, weil du selber schon mal Brot gebacken hast, dass der Teig lange zieht, dann achtest du halt darauf, dass das dir kommuniziert wird bei der Bäckerei. Ja. So, und sind wir alle Beispiele durchgegangen. So, alle haben diese einzelnen Codes, wo sie genau wissen, meine Zielgruppe legt darauf Wert, also kommuniziere ich das. Und wenn ich das kommuniziere, erreiche ich die richtigen Leute, weil die ja darauf Wert legen. Mhm. Das ist der Kern dahinter.
Eine Anmerkung kann ich jetzt noch im Bereich Kommunikation. Und das ist das Thema Preis anzeigen auf einer Website oder nicht. Weil dort scheiden sich die Geister. Da würde ich auch einmal unsere Zuhörerschaft einladen, was meinen die? Premium-Angebot, sollte man dort den Preis anzeigen auf einer Webseite oder eben nicht?
Schreibt es mal in die Kommentare.
Paul, willst du da etwas dazu sagen? Deine Meinung dazu? Oder was denkst du?
Ich zeige meine Meinung besser nicht an. Spaß beiseite. Auch da ist es so fallabhängig, ne? Man kann beides machen. Ich glaube, es hilft, glaube ich, wenn du ausselektieren willst, dass du ein Gefühl gibst, dass dein Angebot jetzt nicht nichts kostet, sondern hochpreisig ist. Und das kannst du beispielsweise über die Nennung von dem Fuß in die Tür Angebot machen, dass man da schon das Gefühl bekommt, das kostet so und so viel, also wird das andere wahrscheinlich mehr kosten, das Hauptangebot. Du kannst bestimmte Kniffe verwenden, wie lass dich auf die Warteliste setzen, wenn wir wieder Platz haben, oder frag das bestimmte Produkt an. Dann musst du keine Preise nennen, da weiß jeder schon, das wird teurer sein als von der Stange. Oder du nennst halt die drei Pakete. Und da würde ich immer mit dem spielen, dass du ein sehr, sehr teures Paket hast, dass du sagst. Oder halt mit der richtigen Wortwahl. Ne? Du kannst auch sagen, bei uns sind keine Grenzen gesetzt. Das ist die Chiffre für, es kann verdammt, verdammt teuer werden. Ja. Oder wir verwenden nur Premium-Produkte, die dafür auch lange halten. Also es gibt unterschiedliche Spielarten. Aber ich kenne die meisten Premium Produktangebote nur so, dass sie ihre Preise nicht verraten. Wie ist es bei dir? Ja. Was ist so deine Empfehlung, Erfahrung?
Hey, ja, ich persönlich mache es nicht. Es kommt immer auf den Gesamtkontext an, finde ich. Die GIP passt, why not? Ja, ist recht individuell.
Ja, es ist beides. Ne? Ich habe jetzt beispielsweise bei mir, bei meinem Fuß in die Tür Angebot, das ist ein Workshop, sehr ähnlich wie bei dir, bloß für eine andere Zielgruppe, geht auch darum, rauszufinden, wo stehst du und was willst du, und der Preis dazu steht bei mir auf der Website. den kannst du nachlesen. Einfach um da einen ersten Anker zu setzen, dass das der Einstiegspreis ist und dass andere Produkte in dem ähnlichen Preissegment sich befinden. Weil ich auch schon erlebt habe, dass man nette Gespräche führt und wenn man den Preis zu spät setzt, dass dann die Erwartung komplett enttäuscht ist, weil sich Leute fragen, wie, du machst mir kein ganzes Branding für 200 Stutz. Irgendwie hatte ich mit dem Budget gerechnet und dann denkt man sich auch, okay, schön, dass du da warst, nettes Gespräch, aber da kommen wir nicht zusammen, weil da einfach mehr dahinter steht.
Da gibt es eigentlich auch so eine kleine Faustregel, die ich mal so gelernt habe, und zwar bei kleinen, also je nachdem, was man anbietet halt, aber bei, wenn man eher das Gefühl hat, boah, das ist jetzt eher ein kleiner Kunde, dann sollte man den Preis möglichst früh nennen, zum halt Missverständnis umgehen und bei grossen Kunden so spät wie möglich.
Ja. So kann man so mitnehmen. Ja.
Genau. Jo.
Aber auch da haben wir also fallabhängig und schreibt es in die Kommentare, was ihr meint.
Genau. Ja, ich würde sagen Punkt 3. Und zwar Wirkung macht's, Wirkung Struktur, Sicherheit geben. Oder? Das ist ja nichts anderes. Ich sage es immer so, Design soll kein Selbstzweck sein, sondern Mittel zum Zweck. Und das heisst nichts anderes, wenn dein Angebot aussieht wie ein fucking Word-Dokument aus 1998. Dann darfst du dich halt auch nicht wundern, wenn niemand Premium dafür zahlt. Oder?
Ja.
Erster Punkt dort, Übersichtlichkeit, wertige Präsentation, wertige Aufmachung. Egal ob minimalistisch oder ein bisschen detailreicher oder Vintage geschwängert, das muss einfach der Look muss zum Feel passen. Yes.
Ja, Form follows Function, würde ich sagen. Also die Form, die du wählst, sollte das unterstreichen, was du damit aussagen willst.
Genau. Und eben der Look and Feel muss Vertrauen und Begehrlichkeit erzeugen. Also es soll halt einfach anmächerlich sein und nicht halt aussehen wie von Mediashop.
Ja. Genau. Da, also nochmal, um den Anker zu setzen, ne, wir befinden uns immer noch im Hochpreissegment, sprich Leute haben automatisch eine andere Erwartung. Und wenn du die schon am Anfang nicht erfüllen kannst, indem die Verpackung nicht stimmt, Look and Feel nicht stimmt, zu dem, was du davor alles versprochen hast, kannst du an der Stelle einpacken, weil dann verspielst du so viel Vertrauen. Und die besten Angebote sind die, die man gar nicht mitbekommt, dass es ein Angebot ist, sondern wo man dem der verkaufenden Person, dem Unternehmen einfach aus der Hand frisst und sagt, ja, das ist vollkommen okay, dass ich für verdammt viel Geld irgendein Produkt kaufe.
Ja.
Aber dafür stimmt's auch von vorne bis hin.
Dritter Punkt, und das ist halt, ja, ist Design, aber generell auch so ein bisschen Designführung. Also Design soll nicht nur abheben, sondern führen. Eben, das ist zum Beispiel auch auf einer Webseite immer Funnel. Also es soll, wie soll ich sagen, schon fast organisch Interesse wecken, Abklärungen machen, soll einfach die Informationen bereitstellen oder dort herführen, wo gewünscht sind, wo ein Kunde wichtig sind.
Ja,
ja,
ich habe da einfach aus dem Bauch raus oft das Gefühl, Hochpreisangebote müssen sich nicht erklären.
Ja.
Die erreichen automatisch mit wenig Stilmitteln, mit wenig Text genau die richtige Wirkung und genau die richtige Zielgruppe. Und auch da wieder, das ist das Spiel mit den Codes. Also wenn du Boxen von Bang & Olufsen kaufst, also die sind, glaube ich, ziemlich gut und ziemlich teuer, dann wird auf der Website nicht mega ausführlich gerechtfertigt, warum der Preis so teuer ist, sondern es wird eher dieses Erlebnis, was du dir damit kaufst, beschrieben. Und dann erfährst du Preise auch erst, wenn du eine Weile rumschaust, was sowas kostet.
Ja. Was sind für die größten Design-Fails? Bei Angeboten, die du schon gesehen hast, die sich vielleicht auch so ein bisschen probierend in die Premium-Nische reindrängen, aber was einfach verkackend auf dem Level Design. Also mir fällt spontan einfach ein, dass die meisten immer das Gefühl haben, je grösser das Logo ist, desto hochwertiger ist es. Aber eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall.
Ja.
Also wenn du an dich glaubst und ein bisschen selbstbewusst auftrittst, ist dann teilweise nicht einmal ein Logo drauf, sondern halt durch den Rest, Typografie, generell Anordnung, ist einfach klar, dass es A, Premium ist und zweitens von deiner Firma ist, von deinem Brand ist. Und das ist etwas, was auch so ein bisschen verpönt ist in unserer Branche, weil jeder Trottel eigentlich das Gefühl hat, das Logo muss am liebsten so fett wie möglich über jeder hohen Folie sein.
Ja. Ja. Also ich finde immer, Premium nimmt sich zurück. Das, ja, das wäre mein Take dazu. Plus die größten Fails, die ich so gelebt habe. Ich glaube, wir müssen mal eine Folge über Funnels machen, ein Rant über modernes Funnel-Design, weil da gibt es so viele Punkte, die mir jetzt einfallen würden. Ganz oft ist es einfach nicht stimmig. Ich finde, nur weil du Gold verwendest, heißt das nicht, dass es Premium ist. Also du kannst Gold auch sehr billig verwenden. Gold-Schwarz ist eine sehr beliebte Kombi. Schwarz-Weiß-Fotos alleine rechtfertigen keine hohen Preise. Und nur weil du beispielsweise als Agentur nicht sagst, was du machst, sondern irgend so einen lustigen Spruch da oben stehen hast, von wegen, wir verändern mit Marken die Welt, heißt das nicht automatisch, dass du eine Null hinten dran ans Angebot setzen kannst. Nur weil man nicht rausfindet, was du eigentlich anbietest und wem du hilfst. Plus, letzter Punkt, der mir immer auffällt, je mehr bekannte Marken als Referenz aufgezeigt werden, gibt ja manchmal so Logo-Wände, wir haben schon zusammengearbeitet mit Adidas, Nike, mit, keine Ahnung, den großen Sportmarken beispielsweise oder mit YouTube oder was auch immer, ne? Dann wäre ich erstmal skeptisch und würde dreimal nachgucken, ob die wirklich eine Referenz zu nennen haben. Und das aber auch nur, weil wir ja selber aus der ganzen Industrie kommen und halt wissen, dass nur weil du mal für Nike gearbeitet hast, das nicht bedeutet, dass du für Nike das Branding gemacht hast, sondern dass du für Nike in deinen Studienjahren mal für 200 Stutz eine Illustration verkauft hast und freust dich jetzt immer noch, dass du mit Nike zusammengearbeitet hast, was aber im Endeffekt keine Referenz ist, die man wirklich ernst nehmen kann. Ja. Also da zählen in meinen Augen andere Faktoren und ich würde es immer anhand der Zielgruppe festmachen, was will die wirklich wissen und sehen.
So. Genau, ja.
Aber lass mal die Funnel-Folge machen, ich glaube, das wäre gut.
Ja. Könnt ihr auch in den Kommentaren hinterlassen, ob euch das interessiert.
Oh ja, genau. Votet mal.
Ja, jetzt habe ich eigentlich als Abschluss einfach noch so, wie soll ich sagen, Praxisbeispiel, eine Art Mini-Check. Und das wäre zuerst so, was High-Price-Angebote oft falsch machen. Das sind drei Sachen. Das erste ist, viele haben einfach zu viele Features und kein Fokus. Und das ist etwas, was du gesagt hast, eben High Price nimmt sich eher zurück. Das ist nicht erklärungsbedürftig, es ist einfach klar und fokussiert. Und für das muss man halt seine Aufgaben machen. Wissen, wer will man damit abholen und was ist halt wirklich der emotionale Nutzen. Weil Punkt 2 wäre eben genau das, kein emotionaler Nutzen. Und das ist etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges. Nicht nur, also Fakten verkaufen nicht, sondern Emotionen. Emotionen verkaufend, Fakten rechtfertigen der Kauf. Und das ist in allem so. Der dritte Fail ist, es sieht billig aus, obwohl es teuer ist. Wir sagen immer, Design ist eher so ein bisschen, ja, zweitrangig, aber Strategie ist wichtiger. Design baut darauf auf, aber alles muss harmonisch zueinander passen, dass es wirkt.
Ja, man geht beim Design immer von der Strategie aus. Wenn du die Strategie richtig gemacht hast, eigentlich nur noch eine Schlussfolgerung zu sagen, wir sind Premium, deswegen brauchen wir die Farben, deswegen brauchen wir ein kleines Logo und so weiter und so fort.
Also das ist Fun Fact am Rand, das ist jetzt in unserer Branche eigentlich auch ein Zeichen, wenn jemand kommt und sagt, ja, ich mache dir, keine Ahnung, 3, 5, 10 Vorschläge, was auch immer, dann ist das eigentlich meistens das Zeichen, dass einfach die Strategie nicht definiert worden ist. Weil wenn man eine klare Strategie hat und darauf aufbauend Kommunikation, dann ergibt sich das Design in den meisten Fällen von allein. Logisch hat dann, wenn man 10 Designer hat, dann gibt es 10 Designs, oder? Aber so Grundsachen, die passen halt zum Rest. Eben, ja. Look and feel.
Ja, und gutes Design baut immer auf der Strategie auf und kann deshalb entscheiden, deswegen führen wir die Strategie fort, deswegen bauen wir ganz bewusst vielleicht einen Bruch ein und wir nehmen dann doch keine matten Premiumfarben, denn das sieht man ja auch ganz oft, kann man ja mal googeln oder auf LinkedIn sehe ich es auch andauernd. Das sind die Winter-Premium-Farben. Das sind die Premium-Farben für Beauty-Marken. Das sind die Premium-Farben für Tech-Produkte und so weiter. Also, wenn du nur danach gehst, könntest du dir sehr einfach eine Premium-Marke nur vom Design her erstellen. Aber besonders spannend oder mit einem Wiedererkennungswert wird es ja wirklich nur, wenn man das strategisch vorher durchdacht hat, genau weiß, was man will und damit im Design drauf aufbaut, fortführt, Brüche einbaut, sich auf bestimmte Punkte fokussiert und so weiter, dann wird das Ganze spannend und dann muss man den Stiefel auch durchziehen, sonst gibt es keinen Wiedererkennungswert. Denn Premium bedeutet auch, dass ich den Service, der mir versprochen wird auf der Website beispielsweise, wenn die Website eine Erwartung weckt, dass ich den dann aber auch von der ersten Interaktion mit dem Unternehmen, sprich Website, Telefonat, Gespräch, Einbau der Küche, Abnahme der Küche und der Service in 10 Jahren, dass sich das durchzieht wie so ein roter Faden. Und gute Premium-Marken haben das verstanden, dass es von dem, dass jeder Touchpoint zählt. Vielleicht müssen wir auch dazu nochmal eine Folge machen, weil diese einzelnen Touchpoints sehr schnell unterschätzt werden. Da zählt wirklich jeder Einzelne.
Wir haben da noch 3 Punkte, wo starke Marken richtig machen im Bereich Premium-Angebote. Nummer 1, sie lohnt sich Zeit beim Aufbau. Also, es ist eine gewisse Ruhe drin. So ein bisschen Harmonie. Sie kommunizieren eben eher wie eine Bewegung, wie mit einem roten Faden, anstatt wie einfach irgendein Katalog. Und dritter Punkt, sie lassen gar nicht erst eine Preisangst entstehen, weil sie eben ein gutes Gefühl vermitteln. Und der Preis ist einfach wie, es ist völlig gerechtfertigt zu dem, was man halt als Nutzer schon sieht, obwohl man die Dienstleistung oder das Produkt noch nicht einmal hat.
Also das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Das ist nämlich noch ein ganz wichtiger Gedanke beim Thema Preis. Wenn man uns fragen würde, was kostet gerechtfertigt ein Logo, könnte man ankommen und sagen, gut, es kostet einfach die Arbeitszeit. Ich habe meinen Stundensatz, ich habe die Arbeitszeit. Du bekommst das Logo für das Geld. Wenn man dann aber weitergeht, und das ist ja dann der Gedanke von Premium, ist ja zu hinterfragen, was bedeutet das Logo für meine Kundschaft? Für das Unternehmen, für das ich das Logo mache. Was bekommen denn die? Die bekommen nicht nur das Logo, die bekommen ein visuelles Erscheinungsbild, die bekommen Teamzusammenhalt, die bekommen einen neuen Markenauftritt, die bekommen auf einmal den Premium-Glanz, den die sich immer gewünscht haben, die bekommen eine Relevanz auf dem Markt, die bekommen eine neue Käuferschaft dadurch und so weiter. Also das lässt sich fortspannen bis hin zu, dieses Logo wird sie die nächsten 20 Jahre prägen und sie werden das überall anwenden können. Es wird Vertrauen schaffen. Also man lädt dieses Produkt förmlich auf mit dem, was die Leute wirklich bekommen. Und auf einmal verkaufe ich das nicht mehr für meinen Tagessatz, sondern für das 10-fache, vielleicht wenn ich gut bin, sogar für das 100-fache vom Tagessatz, weil ich genau weiß, was das Logo für das Unternehmen wirklich bedeutet. Und dann ist es aber auch egal, ob ich das Logo nachts 2:30 nach einem Spaziergang da draußen aufzeichne und merke, genau das ist es und das kommt an, weil wir mit der künstlerischen Eingabe ins Schwarze getroffen haben. Und da gibt's dieses tolle Beispiel, das Logo der Deutschen Bank beispielsweise, das lag bei dem Designer, ich habe gerade den Namen vergessen, aber es lag bei dem in der Schublade, ist so der Mythos unter Designern. Der hat verhandelt, der hat rausgefunden, was es für die Deutsche Bank bedeutet, dieses Logo, dieses Emblem zu haben. Der hat in seinen Skizzen gewühlt, hat das rausgezogen, den gezeigt und das war's. Fertig. So, und natürlich haben die dann dafür sehr viel Geld gezahlt. Wo man sich fragen kann, der hat ja niemals der hat ja niemals die Arbeitszeit da reingesteckt. Aber genau das ist der Witz hinter Premium. Also es macht viel mehr, als der faktische Produktwert ist, weil der Wert aufgeladen wird im Premium-Bereich.
Das ist generell noch so ein Thema, wo man auch einmal Erfolg drüber hat. Preisgestaltung für generell Angebot, weil eben das reine stundenbasierte Schaffen, das ist so ein Widerspruch in sich. Ich meine, es gibt eine einfache Rechnung. Wenn jetzt ein Konkurrent von mir 10 Stunden hat, 10 Stunden an 100 Stutz, sind 1000 Stutz, kostet jetzt das Logo. Aber ich mache dir das Gleiche in 5 Stunden. Du kriegst es schneller, aber zahlst weniger.
Ja.
Ist ja erst mal das, oder? Aber bleibt eigentlich jeder darauf beharren, weil die meisten zahlen dann einfach weniger, oder?
Ja.
Aber der Irrglaube ist ja jetzt, zahlst dann aber auch das Doppelte, wenn ich doppelt so lange dran bin.
Ja,
das, und das ist halt der Widerspruch in sich, das eben wieder nicht, weil dann werde ich ja belohnt, nur weil ich länger dran bin. Und das ist ja völlig doof. Also wer mal Lust hat, um vielleicht mal eher in die Preissachen reingehen, gerne nochmal einen Kommentar da lassen und dann würden wir dort, glaube ich, auch mal eine Folge drüber machen.
Oder wir machen eine Folge, Preise können wir gerne abdecken. Mir fällt noch das Thema Expertentum ein. Was macht eigentlich gute Experten aus? Denn da gibt es ja auch das Preisbeispiel. Schiff liegt in der Reederei und jeden Tag, wo das Schiff nicht fahren kann, weil es kaputt ist, kostet das die Reederei 1 Million Stutz. Ja, ziemlich genau. Viel Geld. Und Sie haben einen Experten, der kann kommen und er sagt, wärt ihr bereit, 10% von eurem Verlust in mich zu investieren? Für 100.000 Stutz repariere ich euch das Schiff. Und Sie willigen natürlich ein, weil das ist ja geschenkt, zu sagen, ich gebe dem 100.000 Stutz und er repariert mir das Schiff. Er kommt vorbei, haut mit dem Hammer einmal hinten ans Ruder ran und das ganze Schiff funktioniert. Und Sie fragen ihn auch, wie kommt das zustande, dass der eine Hammerschlag 100.000 Stutz kostet? Und seine Antwort ist einfach, 1.000 Stutz kostet der Hammerschlag, dass ich den gemacht habe, und 99.000 kostet meine 20-jährige Expertise, die ich aufgebaut habe, um genau zu wissen, wo ich mit dem Hammer ranhauen muss. Und all das ist auch Premium, Preis und Expertentum. Sprich, wenn euch diese ganzen Themen interessieren, dann hinterlasst Kommentare und ihr kriegt wieder kostenlose Masterclass-Niveaus hier von uns abgeliefert. Denn ich sehe gerade auf die Uhr, wir haben ja fast eine gute Stunde am Stück über Hochpreisangebote gesprochen.
Yes. Ja, ich würde sagen, Fazit von dem Ganzen. Ein hoher Preis muss nicht gerechtfertigt werden. Er muss verstanden, gefühlt und glaubt werden, oder? Und das erreichst mit Strategie, Kommunikation und Design. Wenn die drei Sachen zusammenspielen und halt so ein Premium-Angebot formen. Und wenn jetzt irgendwie jemand gleich noch Mühe hat und das alleine in Stand kriegt oder mal Lust hat auf eine Zweitmeinung, kostenlose, dann kann ich da den Herr Stolle empfehlen.
Dankeschön. Oder ich kann umgekehrt Herrn Gubser empfehlen.
Dankeschön. Und
wir können Licht ans Fahrrad machen oder Zähne ziehen, je nachdem, was ihr bevorzugt.
Genau.
In Summe können wir halt drüber schauen und genau sagen, wie viel Premium macht in eurer Situation Sinn oder auch nicht.
Ja, weil das ist auch noch zu sagen. Für alle macht Premium gar nicht Sinn. Oder? Warum? Ja. Warum Premium? Das ist immer so die Frage. Warum? Wenn es anders
ja, auch. Müssen wir auch dazu noch eine Folge machen. Also ihr merkt genau. Schon, ihr habt hier die Masterclass, 1 Stunde Premium-Angebote am Stück bekommen von uns, plus 5 potenzielle Folgen, die wir in Zukunft noch raushauen können zu diesem Themenkomplex. Und dann kriegt ihr noch alles zusammen nochmal in der Playlist wahrscheinlich.
Genau. Ja, Abschlussfrage für dich. Mit morgen ein Angebot für 20.000 schnüren müsstest, was würdest du jetzt machen, Paul?
Ich würde mir überlegen, wer es bekommt, was die Leute haben wollen und darauf reagieren, indem ich es richtig gut verpacke. Ist das die richtige Antwort, Vince, oder nicht?
Ja, nach dem, was wir jetzt gesagt haben, schon. Genau. Ich würde jetzt einfach sagen, ich würde jetzt im Lotto gewinnen, dann müsste ich es gar nicht machen. Nein. Nein, du, ich würde sagen,
das ist immer Frage des Zustandes.
Ja. Genau. Ich hoffe, es hat meinten oder anderen weitergeholfen. Und sonst fragen gerne noch.
Genau. Meldet euch einfach.
In dem Sinn, ja, würde ich sagen, danke vielmals fürs Zuhören, fürs Zuschauen und danke vielmals fürs Erklären, lieber Paul.
Ja, da haben wir wieder ordentlich was zusammengebracht. Ne? Vielen Dank für deine cool vorbereiteten Punkte und das Thema. Machen wir gerne wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Marke machen und ja, bis bald. Ciao.
Ciao.
Ihr habt bis zum Ende gehört, das freut uns sehr. Teilt die Folge gerne mit allen, die das Thema interessiert. Hinterlasst eure Kommentare, Likes, abonniert den Kanal und habt Spaß beim Premium-Angebote schnüren.